herzlich begrüßt. Wir haben gestern vom Leid gesprochen und wir möchten heute hier weiterfahren, ein paar Gedanken aufgreifen. Ein wesentlicher Gedanke oder Vorgedanke haben wir ja aus dem 5. Buch Mose in diesen Tagen aufgegriffen, nicht ein Gedanke, ein festes Wort, und zwar aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, 39. Und ich möchte diesen Vers noch einmal lesen, weil er eigentlich das ganze Wesen unseres Gottes darstellt. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir, ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet, aber ich rette. Ja, so könnte man hier hinzufügen. Ihr Lieben, das sind gewaltige Aussagen, die einen umfassenden Blick hinein ins Wesen unseres Gottes geben, dem unser Heiland Yeshua in Gehorsam war. Und weil er ihm gehorsam war, so ist durch den Gehorsam des einen die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit in die Stellung von Gerechten versetzt worden. Durch den Gehorsam des einen. Was das Hören auf Gott ausmacht, nicht? Römer 5, 19. Wir haben in diesen Tagen den Vers immer wieder zitiert. Und wir haben im Hebräerbrief Kapitel 4 auch eine Aussage, wie er in all seinen Leiden, unser Yeshua, in all seinen Leiden und Prüfungen gehorsam gelernt hat gegenüber dem Vater. Und ist als Gehorsamer erfunden worden. Und darum hat ihn auch der Vater über allem gestellt. Hoch über jeden Namen. Denn er hat durch seinen Gehorsam ihm die ganze Schöpfung und alles zurückgebracht. Allem Leid, de jure, am Marterpfahl von Golgatha, in seinem Gehorsam in allem vollzogen, ein Ende gesetzt dem Leid und es läuft dahin. Diesem Gott dienen wir. Wenn wir nun in die menschliche Geschichte hineinschauen, die sogenannte Kirchengeschichte, dann wissen wir, dass in vielen oder lange Zeiten oder immer wieder oder bis heute die Angst benutzt wurde, um damit Menschen zu schlagen. Man hat ihnen immer wieder Angst gemacht, mit Gott gedroht. Also wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, da hieß es bald einmal, wer nicht so glaubt wie dieser oder jener Bischof, kann nicht gerettet werden. Also das fängt ja bald einmal an, schon im 2. Jahrhundert. Und da bindet man dann die Gläubigen nicht mehr ans Wort, nicht mehr an Gott, nicht mehr an Yeshua, sondern an den sichtbaren Bischof. Und dieses Gesetz, daraus ist ein Riesengesetz entstanden, nicht Ignatius von Antiochien hat dieses Gesetz geschaffen. Nur dort, wo der Bischof ist, dort ist die Wahrheit. Und du sollst den Bischof so verherrlichen, wie unser lieber Heiland den himmlischen Vater verherrlicht hat. Du sollst so auf den Bischof hören, so wie der Heiland auf den Vater hörte. Genauso. Jetzt plötzlich zählt nur noch das Hören des Gläubigen auf den Bischof. Und so wird der Bischof zum Gott, nicht? Und niemand hat Garantie, ob denn der Bischof wirklich gottgemäß, schriftgemäß geht. Und das ganze katholische System und auch das protestantische, viel freikirchliche System ist darauf aufgebaut. Hat sich nie ganz davon lösen können. Ist immer an Autoritäten gebunden. Nicht? Natürlich respektieren wir alle Autoritäten, aber man muss Gott mehr gehorchen als jeder Autorität. Und sonst entehren wir diesen Gott und es geschieht viel Leid, viel Leid, viel Übles. Das geht auch aus der ganzen Schrift hervor. Wenn Gott sagt, ich bin ein eifernder Gott, ich dulde es nicht, dass du einen Bischof oder einen Ältesten oder eine Kirchenorganisation, ein Credo von einer Kirche, ein Bekenntnis von einer Kirche über mich stellst, nicht? Dem mehr glaubst als mir. Daraus entstehen viele Leiden, Ängste, Nöte. Und die Kirchengeschichte belegt das. Weil, Yeshua sagte schon, wen der Menschensohn frei macht, der ist wirklich frei. Noch einmal, das heißt nicht, dass er nicht Menschen respektiert und Diener am Wort oder egal, Bruder und Schwester respektiert. Aber er wird immer alles am Wort prüfen und durch Wort und Geist, weil Gott das verheißen hat, vorwärts wachsen zum Vater hin, wie Yeshua und seinem Willen. Also die ganze Geschichte zeigt uns, statt dass das Wesen Gottes auf den Leuchter gestellt worden wäre, ist immer wieder die Hölle heiß gemacht worden. Es gibt ja viele Gemälde und Bilder, die die Hölle darstellen sollen, nicht? In Kirchen, so dass die Menschen es immer wieder sehen, wenn sie in die Kirche reingehen und dann Angst haben, gell? Und dann dem Pfarrer gehorchen. Der Sinn all dieser Darstellungen war ja letztendlich eben der, den Menschen an die kirchliche Obrigkeit zu binden, dass er marschiert und nach der Geige der Kirche tanzt. Da war natürlich nicht immer alles falsch, aber dieser Weg ist falsch. Und das will Gott, unser Gott, nicht. Das hat uns Yeshua sehr schön gezeigt. Er war nur ihm gehorsam. Und deswegen, wie wir in diesen Tagen sagten, hatte Yeshua viel Leid zu ertragen. Um der Gerechtigkeit, der Wahrheit willen, des Gehorsams willen. Also kein Kadaver gehorsam in Glaubenssachen, Glaubensfragen, sondern immer das Wort muss im Mittelpunkt stehen und soll. Also, im Laufe der Kirchengeschichte wurde also mit der Angst wirklich terrorisiert und heute erleben wir jetzt einen riesen, Auszug, Exodus aus den Kirchen, denn die Menschen haben es satt. Ein erster großer Exodus war ja zur Zeit der Reformation, schon bei Jan Hus und vorher bei Wycliffe in England, da haben die Menschen nur so gewartet, massenweise. Wie können wir dem Joch Roms entgehen? Sie wollten nicht unbedingt zu Yeshua, zur Bibel. Nein, nur weg von Rom. Weg von der Angst. Nicht? Viele. Und so sind so viele zur Reformation, zu den Reformatoren übergelaufen. Nicht aus Glauben, nicht? Manche schon. Aber die meisten nur weg von Rom. Weg von der Angst. Weg von diesem Terror. Wir haben sonst genug Leid im Leben. Warum noch von diesem Gott? Weil sie meinten immer, der Vatikan, so wie der Vatikan ist und terrorisiert, so ist Gott. Dann will ich mit dem Gott lieber nichts zu tun haben. Solange ich zwei Beine habe, laufe ich weg. Ist ja normal, natürlich. Wir leuchten schon und rennen dem Leid in die Arme. Doch niemand will das, höchstens die Mystiker. Die haben das gesucht, das war aber auch eine verkehrte Selbstverstümmelung. Also, wir können das verstehen und heute erleben wir diesen Prozess, wie diese Kirchen verhundet werden, nicht? Schlecht gemacht werden und da kommt, ich habe das schon gesagt, eine Art Quittung zurück. Das ist eine Retourkutsche. Und die jungen Leute merken das und viele junge Leute fragen dann, was ist denn Kirche? Wir haben darüber schon geredet. Ich freue mich manchmal, wenn sie kommen und sagen, ja, ist denn das nur immer Angst, Angst und Angst vor der Hölle? Ist das alles? Gibt es da nicht eine Freude hin zu was? Das spüren die. Sagen, ja, das ist es. Wenn wir das Wesen Gottes erkennen, da ist ja Gericht und Gerichte nicht ausgeklammert. Die sind ja nicht ausgeklammert, die Gerichte. Wie man uns manchmal unterstellt. Ich gehöre nicht zu denen, wie wir sagten, die sagen Friede, Freude, Eierkuchen, gottische Liebe, Gott, lieber Gott, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nee, das meinen wir nicht. Mit dieser Theologie haben wir nichts zu tun. Oder mit dieser gewissen Theologie, vor allem im evangelischen Raum, die sagt, ja, wir kommen alle mal. Gott ist so ein Lieber, wir sagen lieber Jolie, so nicht mehr ganz beieinander, der merkt doch gar nichts, wir werden alle reinkommen. Ja, nee, so geht es ja nicht, das wissen wir. Aber die Angst hat immer nur Leid hervorgebracht und im Moment, im Augenblick, in diesen Jahren erleben wir eben eine Art Retourkutsche. Wie oft begegnen uns gläubige Menschen und sagen doch, wenn irgendetwas passiert im Leben, ein Unglück, eine Not, ein Elend, ein Autounfall, was es immer ist, Krebs, mit was habe ich das verdient, dass Gott mich jetzt so straft? Was habe ich das in den Spitälern gehört, sowohl im katholischen wie auch im nicht-katholischen? Ja, oder in Griechen waren auch, da ist so interessanterweise die älteren Leute, wenn man sie fragte, wie geht's so? Tja, also jetzt wird mir lange bange. Es ist uns jetzt die Jahre immer nur gut gegangen, da stimmt etwas nicht. Also quasi, wenn Gott mich liebt, dann schlägt er mich ab und zu. Dann geht es mir ab und zu schlecht. Und wenn es Leuten, vor allem der älteren Generation, so lange gut ging über Jahre, haben sie gesagt, jetzt kommt bald was. Also Gott wird jetzt bald zuschlagen. Furchtbar, nicht? Furchtbar, welches Bild von diesem wunderbaren Gott, diesem einzigartigen Gott. Das hat mir so weh getan, schon damals, weil ich wusste, so ist es nicht. Natürlich muss man sagen, haben Kirchenväter und andere gedacht, wenn wir nicht überstreng sind und Gott nicht als einen Dämon darstellen, dann laufen uns die Leute weg. Dann gehen sie in der Welt unter, in ihren Freuden und in ihrem Reichtum. Also dann, darum müssen wir immer sagen, Gott ist also der schlägt zu. Gell? Verstehen wir natürlich, wie wir nachher sehen werden, greift Gott auch ein, aber nicht so. Dieser Weg war falsch, hat viel Leid und Elend gebracht. Es gibt heute viele Erzieher, die lassen Gott aus in der Erziehung. Auch solche, die ethisch-moralisch sehr vorbildlich leben, habe auch schon gemerkt im Gespräch, sagen, nein, Gott lassen wir raus. Denn es gibt so viele kranke, religiös kranke Leute, die immer nur böse denken und immer nur Druck ausüben, immer nur erpressen, immer nur drohen. Na, wir möchten unsere Kinder gesund erziehen, dass sie eine positive Einstellung zum Leben haben. Kann man verstehen, nicht? Kann man gewisserweise verstehen. Wenn das Wesen unseres Gottes nicht allem übergeordnet ist. Nun, also, es gibt eine Stelle, eine wunderbare Stelle in der Bibel, die eine andere Stelle eigentlich erklärt. Ich möchte mal aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, wir haben hier vor zwei Jahren auch darüber geredet. Kapitel 34, und zwar die Verse 6 und 7, auch im Zusammenhang von Mose. Da heißt es, Jahwe, Gott, barmherzig, deckt sich mit Epheserbrief Kapitel 2, wo Paulus sagt, Gott hat um seiner vielen Barmherzigkeit willen. Verstehen wir, das sind immer Parallelen. Also Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, nicht? Und das widerspricht dem diktatorischen religiösen Gehabe in der Kirchengeschichte. Da war er immer da zum Zorn. Gott war immer zornig, nicht? Ja, nee. Also langsam zum Zorn und reich an Begnadigung, reich an Liebe, an Hilfe, reich an Treue, reich an Wahrheit, der Gnade bewahrt, und jetzt kommt eine interessante Aussage, an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Und dann haben wir die Parallelstelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, im sogenannten zweiten Gebot, Vers 4 bis 6, da heißt es, du sollst dir kein Götterbild, das heißt niemandem anderen hingeben als Gott, du sollst dir kein Götterbild machen, keine Vorstellung, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel ist oder was auf der Erde ist. Das heißt also, niemandem Vertrauen schenken. Anbetung heißt ja, außerhalb von Gott Hilfe und Heil erwarten. Das ist Götzendienst, nicht? Und das wird dann dargestellt. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen oder du sollst ihnen nicht Vertrauen geben. Also nichts außerhalb des lebendigen Gottes, das hat Mose ja im Lied des Moses ja gesagt, keiner rettet außer ich. Niemand kann sogar aus meiner Hand retten. Und das ist hier auch gesagt, dein Vertrauen muss so sein, inzwischen, zu der Zeit war der Messias noch nicht gekommen, wissen wir, genauso wie der Messias, wie Yeshua, nur Vertrauen zum Vater hatte und in den Vater und darin vollkommen hörend war, das meint hier dieses zweite Gebot, auch das, habe nie Vertrauen auf Hilfe in irgendeiner Sache. Das heißt nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen dürfen. Das heißt nicht, dass wir die Hilfe lieber Menschen beanspruchen dürfen. Dass uns mal eine Salbe geben und bitten, hast du eine Tüte Salbe, damit ich das ein bisschen nicht den Zehen einreiben kann und das hilft. Nee, das ist damit ja nicht gemeint. Ich denke, wir verstehen das. Aber dass ich immer zuerst meinem Gott die Ehre gebe. Und er lässt es zu, dass ich auch einen passenden Arzt oder Helfer oder wer es ist, finde. Aber immer zuerst nach oben. Denn er sagt einmal, ich bin dein Arzt. Also ich bin dein Helfer. Ich bin dein Erretter. Ich habe Lösungen für dich in jeder Sache. Und was er nicht heilt oder nicht, da geht er mit uns durch, nicht? Aber einmal hat es ein Ende. Alles hat einmal ein Ende, nur sein Wesen nicht. Und da sagt er, ja, also du sollst ihnen nicht dienen, heißt, du sollst mit ihnen keinen Umgang haben. Denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Ich liebe dich, ich habe dich geschaffen, erwählt, herausgerufen. Ich bin es doch nicht, der oder die oder das. Und darum bleib bei mir. Ich bin ein eifernder, manche Übersetzungen sagen eifersüchtiger Gott. Mit Eifersucht verbinden wir ja viel Negatives, gell? Aber hier ist es eigentlich positiv gemeint. Ich bin eifrig. Ich suche immer, dir zu gefallen oder bei dir zu sein. Ich will, dass du mich immer realisierst in deiner Gegenwart. Ja, denn ich bin so eifrig bemüht um dich, dass du das merkst, dass ich da bin. Jahwe, der immer bei dir Seiende, mit dir Gehende. Yeshua hat das 100%, ich hätte bald gesagt, 1000%ig so gehalten. So ist er uns ein Vorbild und wir sollen ihm gleichförmig werden. Und dann kommt wiederum diese Aussage, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Das heißt, die mich zurückstellen, die mich vergessen. Die allem Ehre geben und dienen und verherrlichen und anbeten und weiß nicht was, aber nicht den Vater vergessen sie einfach. Und da merken wir, warum im 4. Jahrhundert die Christenheit zusammen mit dem Weltheidentum zusammengespannt haben gegen das Judentum. Nicht? Um diesen Gott wegzustoßen. Nicht? Darum ist die ganze Welt ein Bündnis miteinander eingegangen im 4. Jahrhundert gegen die Juden, weil sie eigentlich gegen den Gott der Juden waren. Und dann kommen ja all die Gesetze, die bis heute überall herumgeistern, und da ist Gott traurig und das lässt er nicht ungeachtet. Also von vor allem jene, die seinen Namen erwähnen, nicht? Also die mich zurückstellen, der aber Gnade erweist an Tausenden von den Generationen, die mich, sagt der Vater, lieben, lieben und meine Weisungen beherzigen. Ist das nicht schön? Nun wird diese Stelle, dieser zweite Teil, hier in den 10 Geboten, das zweite Gebot, und auch dort, als Jahwe dem Mose gleichsam erschien und ihm sein Wesen offenbarte, eben das mit eben der die Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Jetzt ist meistens wird das missverständlich rübergebracht. Nicht so, wie das damals die Hebräer verstanden und geglaubt haben, wie es Gott auch gemeint hat. Denn es heißt eigentlich in dem Sinn, Gott wartet 3 bis 4 Generationen. Ob die Nachfolger dieser Eltern, die so schwer gegen ihn waren, gesündigt haben, ob die Kinder auch diesen Weg gehen und die Kindeskinder bis ins 4. Geschlecht. Und wenn alle so verkehrt laufen, erst im 4. Geschlecht setzt sein Gericht ein. Also er ist unendlich barmherzig. Die meisten Menschen oder viele Prediger drücken hier das böse Wesen Gottes aus, der sich rächt an den Kindern und Kindeskindern und bis zum 4. Geschlecht. Das ist nicht gemeint. Das haben die Juden nie so verstanden. Das wird von der Kirche so missbraucht. Sondern er sagt, ich bin geduldig. Darum sagt er vorher, ja, und so verstehen es die Juden, wenn man mit Juden redet darüber auch, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Also wir warten nicht, bis wir Großeltern sind, bis wir uns unseren Kindern eins hauen, nicht. Gott wartet eine Generation, die zweite Generation, die dritte Generation. Und wenn sie immer noch nicht ablassen, es geht ja hier immer um seine Erwählten, nicht um irgendwelche Heiden. Verstehen wir immer, es geht hier immer um seine Erwählten. Erst im 4. Geschlecht setzt sein Gericht ein zum Segen, aber für die Menschen wird es als böse empfunden. Und dann gibt er auch seinen Erwählten in der 4. Generation die Einsicht. Verstehen wir, er macht das im Gericht drin. Und darum erleben wir es immer wieder, wie Menschen auch durch Unglück und Not und Elend zum Glauben kommen und sind dann erstaunt. Also ich habe jetzt in den letzten 21 Jahren so viele Zeugnisse gehört, von manchem Mensch, Gläubigen gehört, bin ich froh, von etlichen, die im Rollstuhl sitzen und sagen, wäre das nicht passiert, ich wäre nie gläubig geworden. Da denke ich, interessant ist das, nicht? Und sie sind glücklich und danken Gott, weil die Gnade ganz mächtig in ihnen wirksam geworden ist über dieses Unglück, nicht? Und die dann das Unglück nicht deuten als eine Strafe eines rächenden bösen Gottes, sondern sagen können, danke. Ich habe das schon von Dutzenden gehört, die heute schwerst in einem Zustand sind, und die sagen, da ist keine Bitterkeit. Wir haben gestern ein Lied gesungen, es ist ja kein Unterschied in Bezug auf die Leiden. Es gibt Menschen, Weltmenschen, die von Gott nichts wissen, die auch durch einen Unfall vielleicht im Rollstuhl sitzen. Aber es gibt auch Gläubige. Verstehen wir, äußerlich sieht man nichts, kein Unterschied. Aber die Segenslinie wird sichtbar dort, wo Gläubige sind. Und wie gesagt, die empfinden das nicht als die Quittung eines rächenden Gottes, sondern der Beweis liegt ja darin, dass sie es bekennen als eine Hilfe von oben für ihr Leben. Und sie sind jetzt in seiner Gnade. aber leben die restlichen Jahre des Lebens im Rollstuhl. Vielleicht verstehen wir das jetzt. Es gibt viele Dinge, aber dies ist die Liebe Gottes, weil für ihn dieses Leben eine kurze Zeit ist im Verhältnis zu den kommenden Zeitaltern. Nicht nur das tausendjährige Reich. Paulus spricht, es gibt viele Zeitalter. Und Gott handelt immer nur aus Liebe. Seine Motivation ist eigentlich immer nur Liebe, nie Angst, Leid zufügen, weil er Lust hat, weil er sich rächt. Einfach so böse, eine böse Absicht. Nie, das ist nicht das Wesen des Gottes unseres Heilandes, dem er von ganzem Herzen gedient hat. Und meistens in diesen Leiden ist die Gnade geschenkt eben zur Einsicht, verstehen wir, zur Erkenntnis der Sünde und die Bereitschaft der Gottergebenheit, weil Gott es in Gnade gewirkt hat. Wir haben ja in diesen Tagen auch die Sache vom verlorenen Sohn erwähnt, auch wenn er jetzt nicht im Rollstuhl saß, aber er saß bei den Schweinen. Dieses Bild, das war ja für den Juden das Äußerste, das Allerschlimmste, wenn ein Jude Schweine hüten musste oder sogar noch Schweine füttern musste oder sogar noch mehr gerne noch das Fressen der Schweine gehabt hätte, wenn er es hätte haben können. Also die Steigerung in die Gottferne und ins unendlich boshafte oder von Gott verworfene, bildlich gesehen, im Gericht, wird in diesen Stufen ausgedrückt. Bei Schweinen, Schweine hüten und gerne essen, was man den Schweinen zu fressen gibt. In der Sprache der Juden, das war klar. Das ist das äußerste Gericht, wo Heulen und Zähne knirschen ist. Das Bild entspricht sich. Und jetzt greift die Gnade Gottes ein, die Liebe. Und jetzt durch diese Gnade, Liebe, wie wir in diesen Tagen sagten, kann dieser Mensch, der tot ist, in diesem Heulen und Zähneknirschen im Feuersee nicht in sich gehen. Denn es brennt. Das ist das schlimmste Gericht. In der Sprache der Juden bei Schweinen sitzen und zuschauen, wie sie gesättigt werden. Zuerst mal bei Schweinen sein. Das war ja ein unreines Tier, das letzte. Und noch daneben sitzen müssen und dann noch zusehen müssen, wie sie fressen und selber nicht zu essen haben. Verstehen wir, das war Feuersehen äußerster Weise, zweiter Tod. Das war das Äußerste, Heulen, Zähne knirschen. Und was macht Gott? Ich töte, ich mache lebendig. Ich bringe um und ich heile. Und jetzt setzt die Heilung ein in diesem Feuersee, in diesem gläsernen Meer, ermutigt durch die Zeugen, die bei Gott sind, die Herrscher, die zum Herrschaftsdienst tätigen, das werden wir ja tun, auch dabei sein, geht in sich durch die Gnade, erkennt, tut Buße, was Bruder Armin dann auch hervorgehoben hat, was wichtig ist, und geht heim. Erkennt, das ist dann das, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird erkennen, ich habe gesündigt, was habe ich gemacht in meinem Leben, aber die Vergebung ist da, nicht? Das ist das Wesen Gottes, der Sinn der Leiden. Wenn wir noch einen Blick ins gläserne Meer gleichsam, wir haben ja in diesen Tagen das auch erwähnt, Offenbarung 15, da lesen wir in diesem Kapitel, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten. Die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes. Diese Übersetzungen heißen eigentlich, in ihnen wurde das Herrichten Gottes vollendet. Wir müssen das immer im hebräischen Kontext verstehen. Und die Übersetzungen sind meistens dem hellenistischen Denken angepasst. Luther hat ja selber einmal gesagt, dass er ein miserabler Bibelübersetzer ist. Also, darum ist auch vieles ein bisschen verkehrt übersetzt bei Luther, aber er musste es ja schnell machen. Und er hat einmal gesagt, wenn er noch einmal jung wäre, dann würde er Hebräisch lernen. Und er sagte, die größte Sprache, die schönste, die reichhaltigste, die tiefste, sagte Luther, ist das Hebräische. Wir können es nicht ins Deutsche übersetzen. Wir müssen laufend Fehler machen, hat er gesagt. Also die blühendste Sprache, die gefüllteste Sprache, weil es die Sprache Gottes ist, in der Gott sich geoffenbart hat. Und Luther sagte, das stimmt immer alles im Hebräischen, aber wir können es nicht wiedergeben. Da haben wir oft so Mühe, nicht? Also, Grimm Gottes, die Letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Das heißt, das Herrichten vollendet. So jetzt hier in diesem Kontext. In diesem Kontext. Und dann lesen wir, und ich sah etwas, Vers 2, wie ein gläsernes Meer. Und das ist ja der Feuersee. Der Feuersee, ob der erste oder zweite Tod, spielt jetzt keine Rolle, mit Feuer gemischt. Feuer. Feuer ist immer ein Bild, nicht der Vernichtung, wie wir immer deuten. Alles, was ins Feuer geworfen wird, haben wir in unseren Übersetzungen immer und vernichtet und ausgelöscht. Das stimmt nicht, verstehen wir. Das stimmt, diese Übersetzungen in unsere europäischen Sprachen, das ist falsch, sondern immer zur Wiederherstellung. Feuer hat im biblischen Sinn nie vom hebräischen Denken her die Vernichtung, das Auslöschen im Kopf. Ich glaube, viele Adventisten lehren, dass Gott vernichtet, auslöscht. Man sagt dann, gut, das ist noch barmherziger als 97% in unendlichen Qualen in der Hölle, nicht? Dann wäre das Auslöschen noch gnädiger und barmherziger. Nein, unser gewaltiger Gott hat es nicht nötig, eines seiner kleinen Geschöpflein da wie eine Ameise zu töten und zu vernichten, weil es frech war. Also welchen Blödsinn. Wie macht man da Gott zum Esoterik, also reiht man ihn in esoterische Gedankengänge ein? Das hat unser Gott nicht nötig. Der ist so gewaltig und über allem. Nö, also was, so ein Blödsinn. Also, bitte? Läuterung, ja, Läuterung. Und man sagt ja gerne, aha, das ist das katholische Fegefeuer. Ah ja, der Bruder Gregor ist wieder zurückgefallen ins katholische, ins Fegefeuer, nicht? Nein, das war in den ersten 3 Jahrhunderten Lehre, bis Augustinus das Fegefeuer schuf, nicht? Der hat dann das Fegefeuer eingeführt, nicht? Und um das Ganze zu vergewaltigen und die Leute zu drücken. Und später wird man das mit Geld verbinden bis zum heutigen Tag, nicht? Aber das kannten die Hebräer nicht, die Juden. Auch die ersten Gemeinden kannten das nicht. Das war ihnen völlig fremd, dieses hellenistische Denken. Vernichten, das kommt vom hellenistischen Denken rüber. Also, Johannes sieht das gläserne Meer, ein Meer, glasklar, nicht? Also der Feuersee mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier, nicht? Das Tier ist uns ein Begriff, wo es hinkommt, gell? Über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. 666, wie immer, an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Das sind solche, die zur Wiederherstellung bestellt und berufen sind. In Bezug auf jene, die im Feuersee sitzen. Und sie singen das Lied Mose. Das heißt, sie rufen in Erinnerung, hat Gott nicht geredet, das und das und das und das. Und diese da in ihrem Feuersee sagen, ja, 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 es stimmt. Oh, tut's uns leid. Ach, was haben wir angerichtet? Was haben wir gemacht? Schrecklich. Aber die anderen machen ihnen Mut. Mut, sie singen und spielen, geben Gott die Ehre. Also sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, das heißt, das Lamm, das gehorsam war, Überwinder und im Gehorsam alles wiederbringt. Römer 5, 18, 19 und, Nicht der eine im Ungehorsam, wups, alles runter, der andere im Gehorsam, alles zurück. Nicht? Ja, das sind die beiden Lieder und Lied Mose, die ganze Geschichte, ganze Wesen Gottes dargestellt. Und sie sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Gott Jahwe, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig, nicht Gerichte zum Segen, wahrhaftig sind deine Wege. Paulus sagt einmal, mein Gott, wie gewaltig sind die Gerichte Gottes. Römer 11, 32 an. Er hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, nicht in Adam, damit er alle in Yeshua, dem Gehorsamen, wiederherstelle. Ja, du liebe Zeit. Und dann sagt Paulus, ach, wie wunderbar ist dieser Gott. Er schildert ja dann in Römer, also wenn wir das kurz noch hier einflechten dürfen, er schaut ja dann, Paulus, hinein in Gottes Wesen und ruft, nachdem er sagt, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, in Adam, alle Menschen. Daniel Stern übersetzt hier, der Jude, er hat alle Menschen, er stimmt ja auch, weil in Adam alle Menschen in den Ungehorsam eingeschlossen. Gott hat in seiner Gnade gerade ganze Sache gemacht. Er hat gerade alle in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er was? Alle begnadige. Alle. Das ist gewaltig. Und dann ruft Paulus aus, im Vers 30, Entschuldigung, ja, wo bin ich jetzt? Ja, Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis unseres Gottes, wie unausforschlich sind seine Wiederherstellungen. Wir haben das jetzt Gerichte, aber weil wir immer mit Gerichte das hellenistische Denken im Kopf haben, weil man uns terrorisieren wollte vom Kirchentum her, werden wir das einfach fast nicht los. Aber hier dürfen wir hineinfügen, wie unausforschlich sind seine Wiederherstellungswege, seine Heilspläne, Heilspläne und unausspürbar seine Wege. Wer kann das erfassen? So eine Liebe, so eine Gnade, die aber auch durch die Gerichte hindurchgeht mit den Menschen. Denn wer hat Jahwes Sinn erkannt? Oder wer war sein Mitberater? Wer hat ihm solches ins Herz gegeben? Niemand, nicht? Wir haben ja Epheser Kapitel 1, Vers 9 und 10, wird ja gesagt, wie Gott selbst in sich selbst sowas sich vorgenommen hat. Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben? Und es wird ihm vergolten werden. Bei wem muss ich Gott bedanken? Nein, sagt Paulus, unglaublich. Das ist nur Gott. Denn von ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles, alles, ausnahmslos alles, weil er in Yeshua alles in die Stellung von Gerechten über Golgatha versetzt hat. Ihm sei die Herrlichkeit in die Zeitalter, der Zeitalter. Amen. Und ihr Lieben, ja, so singen sie. Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen, also Offenbarung 15, 4, und vor dir anbeten und deine gerechten Taten, deine Rechtsprechungen, Rechtsforderungen, sie sind offenbar geworden. Und alle kommen und anzubeten. Und jetzt schließen wir mit Philipper. Ihr wisst schon was, das kennen wir ja, diesen wunderbaren Ausspruch. Und weil Yeshua gehorsam war, er wurde ja mit seinem Geist, mit Gottes Geist erfüllt und damit Gott gleich gemacht, weil hatte die Gottgleichheit, als er bei der Taufe, wumm, mit dem ganzen Geist erfüllt war, besaß er Gottgleichheit, nicht? und lebte dann aber unter schwersten Umständen den Gehorsam. Und so heißt es im Vers 9, und darum und deshalb, was ist er als Lamm über allem gesetzt worden? Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit, und da kommt das, in dem Namen Jeschuas jedes Knie sich beuge. Was wird das sein? Paulus war berauscht davon, als er das sah im Geist. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen, da ist nichts ausgelassen. Und jede Zunge wird bekennen, auch die, die dann im gläsernen Meer sind, im Feuersee, dass Jeschua, der Maschiach, der von Gott Gesalbte und auf den er seinen ganzen Geist legte, dass Jeschua Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und wir wissen ja, wir haben das auch immer wieder etwa gesagt, es gibt ja eine ganze Reihe von Gläubigen, ich habe das immer wieder gehört, die sagen, nein. Nein, sie werden mit den Zähnen knirschen und bekennen müssen, dass Herr Jeschua ist. Und Paulus widerlegt das im Korintherbrief, indem er sagt, dass niemand sagen kann, 1. Korinther 12, Kapitel 12, Vers 3, niemand kann sagen, Herr ist Jeschua, außer im Geiste Gottes. Nicht? Also mir hat es manchmal fast das Herz gebrochen, wenn ich in Freikirchen Dienst hatte und dann wurde gesagt, ja, 97% der ganzen Menschheit, eine unvorstellbare Zahl von Massen von Menschen, all die Buddhisten, Hinduisten, Moslem und vielleicht noch einige Katholiken, sagte man, 97%, sie werden alle in Wut und Zorn sagen müssen, war tatsächlich, dieser Jesus ist der Herr. Jetzt müssen wir halt in die Hölle unendlich. Geht in die nächste Freikirche, fragt man, so sagen sie es, schrecklich. Ausgerechnet diese Leute, die sagen, dass sie die Bibel lieben, das bricht einem manchmal fast das Herz. Würden sie wirklich mal die Statuten und die Traditionen und die Gründer dieser Kirche mal lassen und ins Wort hineingucken, würden sie sehen, dass Paulus auch bestätigt, was Mose bestätigt, nicht bezeugt. Nein, sie werden erkennen, nicht aus tiefster Dankbarkeit, nicht wiederhergestellt durch die Heiligen da am gläsernen Meer, die ihnen zusingen und zuspielen, sie ermutigen, sie begleiten durch dieses gläserne Meer hindurch, herstellen. Und dann werden sie sagen, wahrlich, er ist es. Aus lauter Dankbarkeit und Freude. Also, 1. Korinther 12, 3. Niemand kann sagen, Herr ist Jeschua, außer im Geist Gottes, in der Läuterung drin, auf Gott hin, denn alles ist für ihn. Das ist ein gewaltiges Evangelium. Und schon, Gott hat schon durch Jesaja gesagt, die totale Gnade vorausgesagt, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen. Sagt er schon bei Jesaja 45, 17. Nicht, ist alles da. Ja, jetzt wollen wir beten. Ja, allmächtiger Gott, du wunderbare, gerechter Gott, wie wunderbar sind deine Gerichte, deine Herrichtungen. Du bist nicht ein lieber Gott, sondern du bist der Gott der Liebe, der Gerechtigkeit, der Wahrheit. Nichts entgeht dir. Sie werden singen, überall, überall. Alle, die hergerichtet werden, wie immer und wann immer das gläserne Meer dargestellt ist, sie werden erkennen. Denn du bist ein gewaltiger Gott. Du bist der Vater aller Vaterschaften, allen Lebens. Da kreucht und fleucht ja gar nichts, es sei denn von dir. Und wir dürfen mitbeteiligt sein an der Wiederherstellung, indem wir jetzt als Erstlinge deinem Sohn gleichförmig gemacht, glauben wie er, uns freuen wie er und uns auch an ihm ergötzen und erfreuen, weil er gehorsam war bis in den Tod hinab und hinein an den Marterpfahl. Danke, Vater, im Namen unseres Heilandes Jeschuas, in ihm danken wir dir. Mit ihm und durch ihn danken wir dir, Vater, dass wir teilhaftig werden durften deiner unvorstellbaren Heilswege. Denn das hat kein Mensch erfunden, kein Auge jemals gesehen, kein Ohr gehört. Aber aus deinen Tiefen hast du uns Schritt für Schritt im Wort und über deinen Geist zukommen lassen. Wir wollen keinen Menschen verurteilen oder verdammen, das steht uns nicht zu. Aber wir bitten, Vater, mögen doch viele Verkündiger auf das Wort des Paulus hören: Gott ist ein Retter aller Menschen, dies ist sein Gebot, dies gebiete, dies lehre. Aber Paulus sagt seinem Bruder Timotheus, seinem Kind im Glauben: Aber wisse, deswegen werden wir geschmäht. Da kriegen wir einiges auf die Kappe, vor allem von den nächststehenden religiösen Menschen. Danke, Vater, dass wir uns hier gar nicht zu ärgern brauchen und zu fürchten, sondern mit großer Freude deine Weisungen tun, dir zur Ehre, zur Freude, Jeschuas, und zum Segen von Menschen, die du erwählt und rufst zur Erstlingschaft, zur dienenden Herrschaft, auch im gläsernen Meer, wo immer, wie immer. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen.